Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Petra Enzminger am Mikrofon herzlich willkommen. Ja, Dämme brechen, Menschen müssen aus ihren Häusern gerettet werden. Mehrere Regionen in Süddeutschland sind zum Katastrophengebiet geworden. Und wir berichten gleich ausführlich über die Hochwasserlage. Israel steht dem US-Vorschlag für eine Feuerpause, einem Berater von Ministerpräsident Netanyahu zufolge, grundsätzlich offen gegenüber. US-Präsident Biden hatte ja einen dreistufigen Plan für einen dauerhaften Waffenstillstand im Gazastreifen vorgestellt. In Israel wächst aber auch der Druck auf Regierungschef Netanyahu. Auch dazu dann mehr. Knapp zwei Wochen vor der geplanten Ukraine-Friedenskonferenz in der Schweiz hat der ukrainische Präsident Selenskyj China die Behinderung dieses Gipfels vorgeworfen, und zwar bei der Shangri-La-Sicherheitskonferenz in Singapur, zu der er überraschend gereist ist und über die wir dann berichten. Vor fünf Jahren wurde der CDU-Politiker Walter Lübcke erschossen von einem Neonazi. Bei einer Gedenkfeier hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zu Geschlossenheit gegen Rechtsextremismus aufgerufen. Auch dazu mehr. Zum Abschluss die Sportberichte und im Anschluss geht es um die Europawahl und da speziell auch um die Lage in Österreich, Rumänien und Ungarn, wo die Rechten auf dem Vormarsch sind. Das alles in unserem Hintergrund ab 20 vor 7. Die starken Regenfälle sorgen für dramatisch steigende Pegelstände weiterhin. Altenheime mussten schon geräumt werden. Auch ein Gefängnis mit 100 Häftlingen in Memmingen. Das Handynetz ist zum Teil instabil, fällt auch teilweise aus. Weswegen die Behörden in bestimmten Regionen auch empfohlen haben, ein weißes Laken oder Tuch zum Fenster hinauszuhängen, wenn Hilfe benötigt wird. Michael Watzke ist unser Landeskorrespondent in Bayern, verfolgt die Lage von München aus gerade, von wo er uns auch zugeschaltet ist. Und Herr Watzke, Süddeutschland kämpft, muss man sagen, gegen das Hochwasser. Wie ist die Lage?
Das muss man sagen. Ein paar Zahlen. 3000 Menschen sind bisher aus ihren Häusern gerettet worden, von Booten oder sogar von Helikoptern. 40.000 Einsatzkräfte sind im Süden Bayerns, vor allem in Schwaben, Oberbayern, aber mittlerweile auch in Teilen Frankens und der Oberpfalz unterwegs. Weitere Zahlen, Sie haben es vorher genannt, Altenheime sind evakuiert worden, eine Justizvollzugsanstalt in Memmingen. Und all das ist noch nicht vorbei. Denn die unglaublichen Wassermassen, die in den letzten 24 Stunden oder sogar 36 Stunden runtergegangen sind, ein paar Beispiele, Bad Wörishofen in Südbayern, da sind 125 Liter Wasser pro Quadratmeter innerhalb von 24 Stunden gefallen. Das sind wirklich enorme Werte, Werte, die wir bisher nur von Flutkatastrophen, zum Beispiel im Ahrtal vor 4 Jahren oder bei wirklich Jahrhunderthochwassern kannten. Die gibt es in gleich mehreren Orten in Bayern und Baden-Württemberg. Und wenn wir über Jahrhunderthochwasser sprechen, viele Gemeinden sagen, das waren Werte und das waren Situationen wie bei einem Jahrhunderthochwasser. Und man hört, wenn man mit Rettungskräften spricht, immer häufiger nicht das Wort HQ-100, was für ein 100-jähriges Hochwasser steht, sondern HQ-Extrem, weil HQ-100 das gar nicht mehr beschreiben kann. Also, ob das mit Klimawandel zu tun hat oder nicht, das ist den meisten Menschen derzeit ziemlich egal, denn sie müssen dafür sorgen, mit Leib und Leben davon zu kommen. Es gab Tote, es gab einen Feuerwehrmann, der in der Nacht auf heute in Pfaffenhofen bei einem Rettungseinsatz, bei einem gekenterten Rettungsboot ertrunken ist. Es gibt 2 Vermisste, es gibt Schwerverletzte. Also, das ist die Situation in Bayern und alle wissen, das ist noch lange nicht vorbei.
Und die Helfer versuchen zu retten, Menschen aus Häusern zu holen. Und in der vergangenen Nacht, Sie haben es gesagt, eben ist auch ein Feuerwehrmann ums Leben gekommen. Das hat für sehr große Betroffenheit gesorgt. Auch die Politik hat sich da geäußert. Was ist insgesamt zu hören? Welche Reaktionen gibt es?
Naja, das ist immer schwierig für Politiker, jetzt schon darüber zu reden, was man in den nächsten Monaten oder Jahren sogar tun muss. Natürlich wird in Bayern auch über Hochwasserschutz geredet. Was hat der Freistaat Bayern getan? Hat er genug getan? Aber aktuell geht es erstmal darum, die Rettungskräfte anzuspornen. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder hat gesagt, es sei vor allem wichtig, dass rechtzeitig abgelöst werde, damit keine Überforderung entstehe. Denn es ist tatsächlich so, dieser heutige Tag war ein regenloser Tag, weitestgehend, aber am Abend wird es weitere Regenschauer geben und dann könnte es noch mal gefährlich werden, vor allem wenn das viele Wasser, das jetzt größtenteils in kleinen Flüssen geflossen ist, wenn das jetzt in die Donau fließt. Ich habe es erwähnt, Markus Söder war heute in den Flutkatastrophengebieten unterwegs, auch der Bundeswirtschaftsminister Habeck war unterwegs und Bundeskanzler Olaf Scholz wird morgen erwartet. Er hat einen Termin in München, nämlich beim 100. Geburtstag der Deutschen Journalisten. Vorher wird er wohl ins Flutgebiet fahren und er hat sich heute auch schon geäußert.
Das ist schon eine große Herausforderung, mit der wir da immer wieder konfrontiert sind. Gerade dieses Jahr sind es sehr, sehr viele Hochwasserereignisse, die uns zu sehr unterschiedlichen Zeitpunkten erreicht haben. Manche sind einfach nur das, was sie schon immer waren. Sie zeigen uns, wie kräftig und gewaltig die Natur ist. Aber manche, das dürfen wir auch nicht vergessen, haben natürlich auch etwas zu tun mit den veränderten klimatischen Bedingungen und Herausforderungen, vor denen wir stehen, angesichts des Anstiegs der Erdtemperatur und des Klimawandels. Und deshalb will ich sagen, da ist eine Aufgabe. Aber jetzt geht es darum, Solidarität zu zeigen mit denjenigen, die um ihr Hab und Gut kämpfen und wo wir Leben sichern müssen. Schönen Dank für alle, die da helfen.
Sagt Bundeskanzler Olaf Scholz. Und man hört das sehr häufig in den Flutgebieten. Wird das neue Normal? Werden wir mit solchen Hochwässern in Zukunft in regelmäßigen Abständen alle paar Jahre zu tun haben?
Und Sie haben es schon gesagt, also es wird weiter Regen erwartet. Wie blicken Sie auf die Nacht und auch auf die kommenden Tage? Was gibt es für Prognosen?
Man hört jetzt schon, wie sich die Anrainergemeinden und Städte an der Donau vorbereiten. Dort gibt es eigentlich sehr gute Hochwasserschutzmaßnahmen mittlerweile mit Spundwänden, mit Pumpen, die das Grundwasser dann auch abpumpen sollen. Regensburg beispielsweise, Passau, Straubing. Aber dort steigt die Nervosität. Die Stadt Straubing an der Donau hat den Katastrophenfall ausgerufen, denn das Hochwasser ist noch gar nicht da. Und trotzdem ist schon die Meldestufe 4, die höchste Meldestufe, erreicht. Der Scheitel ist derzeit bei Günzburg, also weiter westlich, aber rollt jetzt nach Osten. In Regensburg sind die Anwohner gebeten worden, in Flussnähe ihre Keller auszuräumen. Denn man geht zwar davon aus, dass die Gesamthöhe des Hochwassers an der Donau nicht an das große Hochwasser von 2013 heranreicht, aber es wird im Vergleich zu damals wohl einen Unterschied geben, nämlich das Hochwasser wird sehr lange bleiben. Denn es sind sehr, sehr große Mengen, die jetzt in die Donau fließen und dann weiter Richtung Osten. Das heißt, Regensburg erwartet da einiges und passt. Passau natürlich, die Drei-Flüsse-Stadt, dann noch weiter östlich erst recht. Also da wird es erst wahrscheinlich Anfang bis Mitte der Woche dramatisch werden, möglicherweise auf jeden Fall kritisch. Und das muss man abwarten. Und hoffentlich kommt nicht noch mehr Regen dazu. Aber das ist das Positive. Es soll noch am Montag regnen, aber danach erstmal wieder besseres Wetter geben.
Und wir berichten in unseren Nachrichten fortlaufend über die Hochwasserlage ausführlich dann wieder in der Sendung Das war der Tag ab 11:05, also 23.05 Uhr. Bis hierhin erstmal herzlichen Dank an unseren Bayern-Korrespondenten Michael Watzke. Den Krieg in Nahost beenden. Aber wie? US-Präsident Joe Biden hat da am Freitag einen dreistufigen Plan für einen dauerhaften Waffenstillstand im Gazastreifen vorgestellt. Die USA selbst, Katar und Ägypten haben dazu dann an diesem Wochenende eine gemeinsame Erklärung abgegeben, in der sie an die radikal-islamische Hamas sowie auch an Israel appellieren, sich über diesen Plan doch zu einigen. Auch in Israel selbst wächst der Druck auf die israelische Regierung und hier nicht zuletzt auf Regierungschef Netanyahu. Julio Segador berichtet darüber aus Tel Aviv.
Zehntausende in Israel machen die Nacht über mobil. Sie gehen auf die Straßen gegen die Regierung Netanyahu und für die Annahme des Friedensplans von US-Präsident Joe Biden. Auf der Demonstration in Tel Aviv steht auf einem riesigen Plakat: Biden, bring sie sicher heim. Gemeint sind die etwa 125 Geiseln, die noch in der Hand der Hamas sind. Ein junger Mann wirkt verzweifelt. Ich kenne die genauen Details des Deals nicht. Wir müssen die amerikanische Initiative ergreifen. Wir können nicht so weitermachen. Auch im Gazastreifen ist die Initiative der US-Regierung ein Thema. Wie ein Lauffeuer hat sich die Nachricht dort verbreitet. Und manche schöpfen Hoffnung. Ja, ich möchte, dass eine Vereinbarung zustande kommt und dass sich für uns alles wieder normalisiert. Ich will, dass wir wieder zurück in den Norden gehen können. Wir werden hier gedemütigt. Wir wollen nach Hause gehen. Sofort. Ein anderer Mann, der in Khan Yunis gerade an einem Stand mit Obst und Gemüse steht, ist skeptischer. Was einen Deal angeht, ist das in der Situation, in der wir leben, schwierig. Wir wollen keinen solchen Deal mit Übergangsphasen. Wir brauchen endgültige Lösungen, echte Lösungen, damit wir zur Ruhe kommen können. Wir werden hier seit Monaten gedemütigt. Wir haben die Hölle gesehen. Unklar ist, inwieweit der vorliegende mehrstufige Friedensplan wirklich mit der israelischen Regierung abgestimmt ist, wie es US-Präsident Biden am Freitag gesagt hatte. Denn der Widerstand, vor allem der rechtsnationalen Koalitionspartner von Ministerpräsident Netanyahu, ist groß. Der rechtsextreme Finanzminister Bezalel Smotrich und der Minister für nationale Sicherheit Itamar Ben-Gvir kündigten an, dass sie aus der Regierung zurücktreten würden, wenn der vorgelegte Vorschlag zur Beendigung des Krieges und zur Freilassung der Geiseln von der Regierung angenommen würde. Wir werden keinem Waffenstillstand zustimmen, bevor die Hamas vernichtet ist, sagte Smotrich. Der im Friedensplan geforderte Abzug der israelischen Soldaten und die Rückkehr der Gaza-Bewohner in den Norden des Küstenstreifens sei ein erheblicher Rückschlag der bisherigen Kriegserfolge. Sicherheitsminister Ben-Gvir sprach von einem fehlerhaften Friedensplan, der ein Sieg für den Terror und eine Sicherheitsbedrohung für den Staat Israel sei. Die Zustimmung zu einem solchen Deal sei die absolute Niederlage. Demgegenüber riefen zahlreiche Länder die beiden Kriegsparteien auf, den Friedensplan anzunehmen. Die Vermittlerstaaten USA, Katar und Ägypten forderten in einer gemeinsamen Erklärung die Hamas und Israel auf, das von US-Präsident Biden skizzierte Abkommen anzunehmen. Es verkörpere die Prinzipien für ein Ende des Gaza-Krieges, hieß es darin.
Julio Segador berichtete. Immer wieder greift Russland das Stromnetz in der Ukraine an, auch gestern wieder. Und nach diesen groß angelegten Angriffen wurde in weiten Teilen des Landes sicherheitshalber der Strom dann abgeschaltet. Laut staatlichem Betreiber Ukrenergo mussten heute alle bis auf 3 Regionen in dem Land ohne Strom auskommen. Und Andrea Bär berichtet über die Folgen.
Vielerorts in der Ukraine rattern die Generatoren, denn die russischen Angriffe auf die Energieversorgung des Landes haben der Infrastruktur am Wochenende einmal mehr stark zugesetzt. Fast 100 unterschiedliche Raketen sowie Kampfdrohnen schoss Moskau auf 10 Regionen ab, alleine in der Nacht auf Samstag. Dabei wurden vor allem Stromnetze und Kraftwerke angegriffen. Betroffen waren die Regionen Ivano-Frankivsk, Dnipropetrovsk und Saporischschja. Dort wurde auch das große Wasserkraftwerk auf dem fast 2 Kilometer langen Damm erneut getroffen. Spezialisten würden nun die Sicherheit des Damms untersuchen, so der Chef der Militärverwaltung Ivan Fedorov. Das Wasserkraftwerk Dnipro ist in einem sehr kritischen Zustand und an Stromerzeugung ist im Moment überhaupt nicht zu denken. Wir haben versucht, das Wasserkraftwerk in ein paar Stunden zu reparieren, aber das hat nicht geklappt. Ich hoffe, dass wir unseren Bürgern in den nächsten Tagen sagen können, wie es mit dem Dnipro-Wasserkraftwerk in Saporischschja weitergeht. Dämme, Kohlekraftwerke, Transformatoren, Umspannwerke oder Hochspannungsleitungen. Die gezielten russischen Angriffe auf die Energieinfrastruktur haben gravierende Folgen. Der staatliche Netzbetreiber Ukrenergo warnte am Sonntag auf Facebook, die Versorgung könnte aufgrund laufender Reparaturarbeiten weiter schlechter werden. Und Experten sagen Blackouts wie im Winter 2022-23 voraus. Damals beschädigte oder zerstörte Moskau laut Ukrenergo in wenigen Monaten fast die Hälfte der Übertragungsnetze und Stromerzeugungsanlagen. Nun gelten in mehreren Regionen bereits wieder Notfallpläne, darunter in der Region Kiew. Der Geschäftsführer des Energieunternehmens DETEK, Dmytro Sacharuk, sagte im ukrainischen Fernsehen: Die Situation ist sehr schwierig. Und ich möchte daran erinnern, dass nicht nur DETEK-Heizkraftwerke betroffen sind, sondern auch Solarkraftwerke und Wasserkraftwerke im Allgemeinen. Wir haben in der Nacht auf Sonntag viel Power verloren. Das bedeutet, dass wir auch an Wochenenden landesweit mit Einschränkungen rechnen müssen. Im Gebiet Donetsk und im Südosten des Landes, aber auch in der Region Kharkiv, wird unterdessen weiter gekämpft. Unter anderem Deutschland und die USA erlauben der Ukraine nun, teils begrenzt, auch mit westlichen Waffen auf das russische Territorium zu schießen.
Andrea Bär berichtete aus Kiew. Und während in der Ukraine also weiter die Angriffe abgewehrt werden, ist der ukrainische Präsident Selenskyj jetzt am Wochenende überraschend zum Sicherheitsgipfel Shangri-La nach Singapur gereist. Er versucht dort, asiatische Länder von einer Teilnahme an einem bevorstehenden Friedensgipfel zu überzeugen, wie wir auch im Beitrag von Jennifer Johnston jetzt hören, die aus Singapur berichtet.
We are delighted that President Selenskyj has
Der ukrainische Präsident Selenskyj war der Überraschungsgast des Sicherheitsgipfels in Singapur. Sein Ziel, Länder in Asien von seiner Position zu überzeugen und für eine Teilnahme am Friedensgipfel zu werben. Dieser findet in 2 Wochen in der Schweiz statt. Selenskyj kritisierte bei einer Pressekonferenz, dass China versuche, Länder von einer Teilnahme abzuhalten.
На жаль, користуючись впливом Китаю на регіон,
Leider nutzt Russland den Einfluss Chinas in der Region, nutzt chinesische Diplomaten, um den Friedensgipfel zu stören. Leider lässt sich ein so großes, unabhängiges und mächtiges Land wie China zum Instrument in den Händen Putins machen. Bisher hätten mehr als 100 Staaten und Organisationen ihre Teilnahme für Mitte Juni zugesagt, so Selenskyj. China wolle zu seinem Bedauern nicht teilnehmen, obwohl sie gerade in Bezug auf Lebensmittelsicherheit und nukleare Sicherheit einen wichtigen Beitrag hätten leisten können. Dem chinesischen Verteidigungsminister Dong Jun zufolge achte sein Land darauf, weder Russland noch die Ukraine zu unterstützen. Was die Ukraine-Krise betrifft, so hat China die Friedensgespräche mit einer verantwortungsvollen Haltung gefördert. Wir haben niemals Waffen an eine der Konfliktparteien geliefert. Wir haben strengere Kontrollen für die Ausfuhr von Gütern mit doppeltem Verwendungszweck eingeführt und nie etwas getan, um die Flammen zu schüren. Wir stehen fest auf der Seite des Friedens und des Dialogs. Bei einem einstündigen Treffen mit US-Verteidigungsminister Lloyd Austin in Singapur wies Selenskyj darauf hin, dass Russlands Störversuche vereitelt werden könnten, indem möglichst die jeweiligen Staatschefs zum Gipfel kämen. Damit kritisierte der Ukrainer indirekt erneut, dass US-Präsident Joe Biden voraussichtlich nicht in die Schweiz reist, sondern nur ein hochrangiger Vertreter. Er dankte den USA jedoch für die jüngsten Zugeständnisse bei der Militärhilfe. Sie könnten nun begrenzte Schläge gegen russisches Staatsgebiet vornehmen, um zu verhindern, dass Russland sein Kampfgebiet weiter ausdehne. Bei dem Friedensgipfel in Luzern soll es vor allem um drei Punkte gehen: Gefangenenaustausch, Lebensmittel und atomare Sicherheit. Nach dem Gipfel soll ein Plan an Russland übergeben werden. Je größer die Beteiligung am Friedensgipfel sei, desto größer werde der Druck auf Russland. Daher hofft Selenskyj, dass noch weitere Länder am Gipfel teilnehmen werden. Bisher konnte er sich am Wochenende nur die Zusage des kleinen südostasiatischen Landes Timor-Leste sichern. Im Anschluss an den Sicherheitsgipfel in Singapur reiste Selenskyj weiter auf die Philippinen, um auch dort für eine Teilnahme am Friedensgipfel zu werben.
Jennifer Johnston war das über die Teilnahme von Selenskyj beim Sicherheitsgipfel Shangri-La in Singapur. 5 Jahre ist es genau her, dass auf den Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke geschossen wurde. Die Schüsse waren tödlich. Heute sind Angehörige, Politiker, Vertreter von Kirchen und Verbänden sowie zahlreiche Bürgerinnen und Bürger zu einer Gedenkfeier in Kassel zusammengekommen. Sina Philips war für uns dabei. Hauptredner war Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der Lübkes Tod auch als eine Mahnung verstehen will, in diesen Zeiten, wo Hass und Gewalt gegen Politiker ja immer wieder vorkommen.
Die größte Glocke der Kasseler Martinskirche läutet, um zu Rechtsstaat, Demokratie und Freiheit zu rufen. Seit Walter Lübcke vor 5 Jahren von einem Rechtsextremen erschossen wurde, ertönt die Glocke immer an seinem Todestag, so auch zur Gedenkfeier. Anlässlich des 5. Todestags ist Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier nach Kassel gekommen. In seiner Ansprache betont er:
Wo Hass verbreitet wird, ist unser Widerspruch gefragt. Keiner, der Hass verbreitet, darf unter dem Eindruck leben, für eine angeblich schweigende Mehrheit zu sprechen. Denn ich bin und bleibe überzeugt, die Mehrheit steht in diesem Land hinter unseren demokratischen Werten. Sie will Differenzierung.
Rund 1000 Gäste sind in die Martinskirche gekommen. Darunter Politiker, Menschen aus der Gesellschaft und natürlich Familie Lübcke. Sie alle zollen Walter Lübcke ihren Respekt. Die Betroffenheit ist immer noch spürbar. Aufgelockert wird die Gedenkfeier unter anderem durch Poetry Slams. Sie wurden von der Walter-Lübcke-Schule vorbereitet.
Demokratie ist wie Klopapier an unserer Schule. Man muss darum kämpfen. Demokratie gratis? Nö, die gibt es nicht geschenkt. Man kann sie aber auch nicht käuflich erwerben.
Felix Wagner ist Schulsprecher der Walter-Lübcke-Schule. Mit seinem Slam in der Kirche wollte er vor allem eins zeigen:
Demokratie darf auch Spaß machen. Das müssen nicht immer nur irgendwelche ernsten Gespräche sein, die man in dunklen Kammern führt, sondern man kann es auch auf eine ganz andere Art und Weise machen. Es muss meiner Meinung nach nur immer würdig gestaltet werden.
Auf dem Platz vor der Kirche findet dann am Nachmittag ein Demokratiefest statt. Mit Bühne und vielen Ständen. Organisiert hat das alles unter anderem die Kasseler Initiative Offen für Vielfalt. Deren Sprecherin Dagmar Krause ist überwältigt von der Beteiligung und dem Engagement der Menschen.
Eine ganz große Bestätigung natürlich auch für unsere Arbeit, für das Fest, was wir hier ausgerichtet haben, für die Veranstaltung. Toll zu sehen, dass viele Menschen sich angesprochen fühlen, sich engagieren wollen, uns auch am Stand ansprechen und damit auch eine riesige Rückmeldung für Demokratie und Vielfalt einfach geben.
Das Fest entwickelt sich. Eine Band spielt, die Leute sind gut gelaunt, tanzen, unterhalten sich, essen und trinken. Die Besucherinnen und Besucher haben eine gute Zeit und nehmen auch etwas von dem Tag mit.
Ja, wir sind hier, um gemeinsam mit anderen die Demokratie zu feiern.
Weil ich finde, dass es wichtig ist, dass wir zum einen eben an Walter Lübcke gedenken und gleichzeitig eben im selben Atemzug aber auch die Demokratie würdigen und feiern.
Meine Tochter wird jetzt 15. Wir haben einige Einflüsse in unserem Blut und die hatte mich gefragt, ob wir auswandern müssen, ob wir dazugehören. Und das hat mich auch total bestürzt.
Ich glaube schon, dass die meisten mit dem Gefühl rausgegangen sind, die Lage ist nicht hoffnungslos. Es gibt einfach auch einen breiten gesellschaftlichen Konsens gegen diese Entwicklung.
Anscheinend ist das in Kassel gelungen. Die Menschen wollen sich für Demokratie stark machen. Genau das hatte ja bereits Walter Lübcke gesagt. Er wird ja immer zitiert mit, es lohnt sich, in unserem Land zu leben. Da muss man für Werte eintreten.
Das Gedenken an Walter Lübcke, Sina Philbitz war das. Um Frieden und Demokratie ging es 5 Tage lang auch beim Deutschen Katholikentag in Erfurt und um die künftige Rolle der christlichen Kirchen. Zum Abschluss heute zeigten die Veranstalter sich recht zufrieden mit der Besucherzahl. Schätzungen zufolge seien insgesamt 40.000 Menschen gekommen, erklärte das Zentralkomitee der Deutschen Katholiken heute. Der Abschlussbericht kommt von Burkhard Schäfers.
Mit einem Gottesdienst auf dem Erfurter Domplatz hat der Katholikentag am Vormittag noch einmal ein öffentliches Zeichen gesetzt. In den zurückliegenden Tagen hätten Christinnen und Christen gezeigt, wie sie die Werte des Miteinanders und Zusammenlebens verteidigen wollten, erklärte der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, der Limburger Bischof Georg Betzing. Dabei könne der Glaube eine Hilfe in unruhigen Zeiten sein, sagte Betzing in seiner Predigt.
Wir werden den Krisen, die unser Zusammenleben und die Zukunft unserer Erde bedrohen, eher etwas entgegenhalten können, wenn wir den entspannten, langen Atem des Vertrauens auf Gott mit einbringen. Ja, auch in dieser Hinsicht gilt, Zukunft hat der Mensch des Friedens.
So lautete das biblische Motto des Katholikentags, der sich zum Ziel gesetzt hatte, Demokratie und Gemeinwohl zu stärken. In mehr als 500 Veranstaltungen ging es um Kriege und Konflikte, um die Bekämpfung des erstarkenden Rechtsextremismus, um Fragen internationaler Gerechtigkeit und um Reformen in der katholischen Kirche. Etliche Spitzenleute aus der Politik waren zu Gast und machten so deutlich, dass sie die Kirche trotz ihres Vertrauensverlusts und sinkender Mitgliederzahlen weiterhin als gesellschaftlich bedeutsam ansehen. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock legte in persönlichen Worten dar, was für sie wertegeleitete Politik ausmacht.
Wenn ich zulasse, berührt zu werden, dann zeige ich mich verwundbar. Sieht man auch. Manchmal habe ich Tränen in den Augen. Wenn ich mit verschleppten jesidischen Kindern im Irak spreche und die mir erzählen, wie sie jahrelang unter IS-Gefangenschaft gelebt haben und wie sie sich zurück ins Leben kämpfen. Also ich glaube, niemand, der dazuhört, ist nicht berührt.
In der Sache kontrovers, im Ton verbindlich. So traten viele Politikerinnen und Politiker beim Katholikentag auf. Darunter Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Vizekanzler Robert Habeck und Entwicklungsministerin Svenja Schulze. Sie suchten nach Wegen zum Frieden, ohne die Realpolitik außer Acht zu lassen. Zur Rolle des Westens im Ukraine-Krieg sagte Bundeskanzler Olaf Scholz in Erfurt:
Wir müssen den großen Krieg vermeiden, den Krieg zwischen Russland und der NATO. Wir müssen gleichzeitig sicherstellen, dass die Ukraine ihre Unabhängigkeit und Souveränität verteidigen kann.
Dass es auch im Krieg eine Perspektive für das Danach brauche, betonte der Mainzer Bischof Peter Kohlgraf, Präsident der katholischen Friedensbewegung Pax Christi in Deutschland. Hier könne auch die Kirche mit stiller Diplomatie im Hintergrund wirken.
Das Motto Frieden schaffen, auch mit Waffen, Fragezeichen. Mir ist halt im Moment, das würde ich mal sagen, als einzige Perspektive, wenn ich morgens verschiedene Zeitungen lese oder wenn ich in die Nachrichten gucke, eigentlich nur die Debatte um Waffen. Und das scheint mir etwas, wenn überhaupt, zu wenig zu sein. Denn Frieden beinhaltet mehr, als sich zu bedrohen.
Das 5-tägige Treffen fand in einer vielfach nicht christlich geprägten Region statt. In Thüringen sind 3/4 der Menschen konfessionslos und nur etwa 7% katholisch. Dabei sei der Brückenschlag zwischen den mehr als 20.000 Teilnehmenden und der heimischen Bevölkerung gelungen, so die Veranstalter. Der nächste Katholikentag ist für in 2 Jahren in Würzburg geplant.
dieser Deutsche Katholikentag, der ist erstmal zu Ende. Zum Abschluss war das der Beitrag von Burkhard Schäfers. Und damit kommen wir zum Sport und zur Fußball-Champions League. Da hat Borussia Dortmund gestern das Finale gegen Real Madrid verloren. Vielleicht haben Sie es ja auch gesehen. Maximilian Rieger aus unserer Sportredaktion, der hat es ganz bestimmt gesehen. Die Enttäuschung, die wird wahrscheinlich weiter groß sein, oder?
Ja, definitiv. Es war ja ein großer Jubelchor so geplant durch Dortmund für den Fall, dass der Henkelpott tatsächlich vom BVB gewonnen wird. Und 60 Minuten hat es gestern ja auch gut ausgesehen. Aber dann hat Real, wie Real ebenso ist, das Spiel für sich entschieden. Jan Wochner mit den Stimmen nach dem 0:2.
Nein, dieser Fußballabend, dieses Finale war nicht leicht zu verkraften für den BVB. Erst recht nicht für Dortmunds Trainer Edin Terzic.
Also es fällt mir jetzt schwer, die richtigen Worte zu finden, weil ich gerade ein großes Gefühlschaos erlebe. In einer Sekunde bin ich stolz auf die gezeigte Leistung, in einer anderen Sekunde fühle ich mich noch leer und sehr enttäuscht nach dem Spiel.
Terzics Gefühlschaos nachvollziehbar. Dortmund war lange stärker als Champions League-Rekordsieger Real Madrid, nutzte aber beste Chancen nicht zur Führung. So kam, was fast zwangsläufig kommen musste.
Kopfballtor! Kamera!
Eine Ecke von Toni Kroos brachte Madrid auf die Siegerstraße. Das Führungstor eine Viertelstunde vor Ende entschied das Spiel. Das 2:0 durch Vini Junior resultierte dann aus einem Fehler von BVB-Außenverteidiger Marzen. Dass Dortmund dem Sieg so nah schien, machte es dem BVB noch schwerer, die Niederlage zu verkraften. Abwehrspieler Nico Schlotterbeck.
Kein schönes Gefühl, ich glaube, dass wir sie hatten. Und ich glaube, es tut umso mehr weh, wenn du so verlierst, wenn du so nah dran warst.
Dieser Fußballabend, dieses Finale, nicht leicht zu verkraften für den BVB. Der Schmerz über diese Niederlage wird nachhallen.
Der Fokus wird sich aber dann auch wieder schnell auf die Nationalmannschaft richten, die sich ja gerade vorbereitet auf die Heim-Europameisterschaft. Morgen das erste Testspiel gegen die Ukraine vor der EM. Und die Stimmung ist gut, berichtet Martina Knief.
Entspannt, zufrieden und voller Vorfreude. Man sieht und merkt es, Team und Trainer an, dass die Vorbereitung auf die Heim-EM bisher rund läuft. Das Zwischenfazit von Bundestrainer Julian Nagelsmann ist top.
Wir hatten noch keine schlechte Trainingseinheit, sondern im Gegenteil sehr, sehr viele, sehr gute. Jetzt freuen wir uns, wenn am Dienstag dann die restlichen 4 Spieler noch kommen, wir komplett sind, aber außer die Stimmung in der Gruppe ist gut.
Also wird in der Anfangsformation gegen die Ukraine ein bisschen experimentiert, wobei Manuel Neuer kehrt ins Tor zurück, Waldemar Anton wird in der Innenverteidigung beginnen und Pascal Groß nimmt im Mittelfeld die Position von Toni Kroos ein. Und Pascal Groß ist schon in großer Vorfreude auf das Spiel gegen die Ukraine.
Ich hoffe, dass wir den Menschen dort für 90 Minuten eine schöne Zeit geben können. Wir müssen sehr, sehr gut spielen, wenn wir das Spiel gewinnen wollen.
Sehr, sehr gut gespielt haben heute schon die Favoritinnen und Favoriten bei den French Open. Guido Ringel hat eine ganze Reihe von Tennisspielen gesehen, die ziemlich kurz waren.
Große Namen und teilweise große Siege, so wie der von Iga Świątek. Die Nummer 1 der Welt bei den Frauen hat ein 6:0 und 6:0 zustande gebracht. Nicht einmal 45 Minuten, dann war die Russin Potapova beinahe schon gedemütigt und besiegt. Ähnlich forsch das Spiel von Coco Gauff. Auch sie ist als Mitfavoritin eine Runde weiter und damit im Viertelfinale. Beim Blick auf die Männer fällt auf, dass Carlos Alcaraz nach seiner Ellenbogenverletzung fast wieder der Alte ist. Überzeugend sein Match gegen den Kanadier Auger Aliassime und somit der Platz für den Spanier im Viertelfinale, wo er jetzt auf Stefanos Tsitsipas treffen wird.
In Winsen an der Luhe nahe Hamburg sind heute die European Open zu Ende gegangen. Das traditionsreiche Golfturnier gewinnt ein Brite, berichtet Matthias Kammann.
Der Engländer Lawrie Kenter gewann nach 4 zweiten Plätzen in seinem 142. Turnier zum ersten Mal einen Titel. Am Ende lag Kenter mit 13 Schlägen unter Par, 2 vor dem Österreicher Bernd Wiesberger und Tristan Lawrence aus Südafrika. Der 24-jährige Deutsche Yannick de Bruijn, der am ersten Tag einen Platzrekord gespielt und vor der Schlussrunde noch aussichtsreich im Rennen gelegen hatte, brach in der letzten Runde wie viele andere auch ein, lag am Ende 8 Schläge hinter dem Spitzenreiter und beendete das Turnier auf einem dennoch beachtlich guten 18. Platz.
Und in der Basketball-Bundesliga steht der erste Finalist fest. Der FC Bayern München gewinnt auch das dritte Halbfinalspiel gegen Würzburg heute mit 75:61 und steht damit im Finale. Mehr Sport dann ab 19:10 Uhr, dann mit Interviews zur BVB-Niederlage und auch mit einem Blick auf die Handballerinnen von Bietigheim, die gerade in Budapest um den Champions-League-Titel spielen.
Und bis hierhin waren das die Informationen von meinem Kollegen aus der Sportredaktion, Maximilian Rieger. Vielen Dank. Damit gehen die Informationen am Abend an diesem Sonntag auch zu Ende. Ich bin Petra Enzminger, bedanke mich bei Ihnen fürs Zu- und Hinhören und wünsche Ihnen allen noch einen angenehmen Sonntagabend.